Ja, es ist genau 10 Uhr. Ich begrüße Sie alle noch einmal ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir heute weitergehen können zum Werk von Erich Neumann, Tiefenpsychologie und neue Ethik. Die Grundlage meines Vortrags bildet mein Beitrag vom Sündenbock zur Feindesliebe, Wandlung zu einer neuen Ethik aus meinem Buch Wandlungen des Bewusstseins Erich Neumanns Tiefenpsychologie der Kultur. Erich Neumanns Buch Tiefenpsychologie und neue Ethik ist schon während des Zweiten Weltkriegs entstanden und ist als erstes Werk Neumanns innerhalb der analytischen Psychologie 1949 in Zürich erschienen. Professor Martin Liebscher, der Herausgeber des erst 2015 veröffentlichten C.G. Jung-Erich Neumann-Briefwechsels, schreibt dazu in seiner Einleitung. Tiefenpsychologie und neue Ethik kann auf einer persönlichen Ebene als Neumanns Versuch gelesen werden, zu verstehen, wie eine zivilisierte Nation wie Deutschland, in deren Gesellschaft und Kultur Neumann tief verwurzelt war, fähig sein konnte, Gräueltaten von einem nie zuvor gesehenen Ausmaß zu begehen. Soweit Professor Liebscher. Ich möchte ein paar Worte zur Vorgeschichte dieses damals sehr umstrittenen Werkes von Erich Neumann voranstellen, an dem auch die Schwierigkeit des Umgangs mit dem Schatten deutlich wird. Neumanns Ernstnehmen und konsequentes Ausformulieren der Schattenproblematik sowie seine Außenseiterposition in Zürich, er war ja schon 1934 nach Tel Aviv ausgewandert und am C.G. Jung-Institut in Zürich waren damals nur 10% Juden zugelassen. Dies hat unter den Jungschülerinnen und Mitarbeiterinnen in Zürich, also dieses Werk Neue Ethik, hat heftige Diskussionen ausgelöst. Ich zitiere aus dem Briefwechsel zwischen C.G. Jung und Erich Neumann. Das ist der Brief Nummer 72 im neu veröffentlichten Briefwechsel vom 10. Dezember 1948. C.G. Jung schreibt: Lieber Herr Kollege, Ihre Schrift über die Ethik ist hier herausgekommen und wirbelt bereits Staub auf. Und zwar derart, dass wohl der Fall eintreten könnte, wo ich mich dazu äußern müsste. Am Institut ist die Frage aufgeworfen worden, ob es unter diesen Umständen ratsam sei, von Ihrer freundlichen Bereitwilligkeit Gebrauch machend, Ihr Buch in der Schriftenreihe herauszugeben. Dazu möchte ich anmerken, dass die ursprünglich vereinbarte Herausgabe von Werken Erich Neumanns in der Schriftenreihe des C.G. Jung-Instituts Zürich damit in Frage gestellt wurde. Und Jung weiter: Es besteht die Befürchtung, dass dadurch die zukünftige Diskussion präjudiziert würde, sowie dass sich das Institut auf gewisse Formulierungen festlegen würde, wenn auch nur moralisch oder dem äußeren Schein nach. Ein kleines Institut, das noch auf schwachen Beinen steht, darf nicht zu viele Gegner riskieren. Klammer auf, Seitenblick auf Universität und Kirche, Rufezeichen, Klammer zu. Ich habe Ihre Schrift nochmals gelesen, schreibt C.G. Jung, und hatte wieder einen sehr starken Eindruck und damit die Gewissheit, dass Ihr Effekt gleich dem einer Bombe sein werde. Ihre Formulierungen sind brisant. Dass Ihr Effekt, Entschuldigung, und von schneidender Schärfe. Sie sind daher herausfordernd und aggressiv, ein Stoßtrupp auf freiem Felde, wo vor dem Nichts leider zu sehen war. Hier ist anzumerken, dass Jung damit zugibt, dass er sich auch vom Kreis seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Zürich eine solche Publikation gewünscht hätte. Und Jung weiter: Schon der Titel Neue Ethik ist ein Trompetensignal aux armes citoyens, also zu den Waffenbürger, wie wir es aus der Marseillaise, der Nationalhymne Frankreichs, mit Bezug zur Französischen Revolution kennen. Wir werden hier einiges Giftgas in die Nase und einigen Dreck auf den Kopf bekommen. In Tel Aviv riskieren sie dafür gelegentlich ägyptische Bomben. Wir wissen, dass damals 1948, wo das Werk dann veröffentlicht wurde, ja Israel selbstständig geworden ist und damit auch sich in einem Kriegszustand befunden hat. Weiter C.G. Jung: Ich bin nicht handelssüchtig, aber streitbar von Natur. Und darum kann ich Ihnen mein geheimes Vergnügen nicht verhehlen. Ich werde aber besorgt tun und meine Pflicht als Feuerwehrkommandant unter Umständen ausüben müssen. Ihre Schrift wird eine Petra Scandali, ein Fels des Ärgernisses sein, aber auch der mächtigste Anstoß zukünftiger Entwicklung. Dafür bin ich Ihnen zutiefst dankbar. Mit den besten Grüßen, Ihr sehr ergebener C.G. Jung. Ich darf kurz mein Jackett ausziehen, es ist ja schon recht warm hier drin. Erich Neumann antwortet aus Tel Aviv umgehend am 1. Januar 1949, und ich zitiere nur Auszüge aus seinem Brief. Das ist der Brief Nummer 73 aus dem neu veröffentlichten Briefwechsel. Sehr lieber Herr Professor Jung, Ihr Brief war eine ebenso große Freude wie Überraschung. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich keineswegs erwartet habe, mit der Ethik im engeren Kreis der Jungschüler Aufsehen oder gar Anstoß zu erregen. Meiner Meinung nach habe ich nur zusammengefasst, zu Ende gedacht und unmissverständlich formuliert, was Sie selber an unzähligen Stellen ausgesprochen oder angedeutet haben. Und weiter unten: Meine innere Bestürzung, um es übertrieben zu formulieren, über die wenigstens mir sichtbar gewordene Situation der Jungschüler in Zürich scheint sich so fürchterlich zu bestätigen. Wenn ich irgendetwas nicht in Ordnung fand, zum Beispiel nicht sauber, gab es nur zwei Reaktionen. Entweder sagte man höchst zufrieden, ja, ja, das ist eben der Schatten. Oder aber man lächelte etwas überlegen über meine provinzielle Einstellung, die nicht ganz auf der Höhe sei, weil ich eben wertete, wo man jenseits von Gut und Böse die Weisheit des Unbewussten walten lassen müsse. Dabei schien man mir aber allzu oft Unbewusstheit des Ichs mit Weisheit des Unbewussten zu verwechseln. Wenn Karrieremacherei und Schielen nach Universität und Kirche, aber auch nach Macht und Geld zu den Grundlagen des C.G. Jung-Instituts gehören, dann sollte man dieses Institut ausrotten, weil es nämlich dann ihren Namen missbraucht und ihr Lebenswerk gefährdet. Sie wissen es, und ich weiß es auch allzu gut, dass meine starke Mars-Betonung eine Gefahr bedeutet. Aber mir ist das Herz aufgegangen, als Sie mir schrieben, Sie seien eine streitbare Natur. Ich gestehe zutiefst, dass es nicht Ihre Aufgabe mehr sein kann, sich in den Kampf des Tages einzulassen. Und um Gottes Willen, missverstehen Sie mich nicht, dass ich Sie um eine Verteidigung der Ethik oder gar meiner Person bäte. Aber ich bitte Sie doch sehr, nicht zu stark als Feuerwehrhauptmann zu löschen, wo möglicherweise das Feuer, das uralte Reinigungsritual der Menschheit, einigen Dreck beseitigen könnte. Ein Teil dieser Hemmungen gegen ihre Lehre beruht auf der unrevolutionären und allzu gemütlichen Haltung ihrer Schüler, die immer schon die Weisheit der dritten Lebenshälfte vorweggenommen haben, bevor sie die Kämpfe der ersten hinter sich gebracht haben. Das ist eine wunderbare Formulierung. Ich wiederhole noch einmal.
Können Sie das in anderen Sachen?
Ich nehme noch einmal diesen Satz. Den muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Ein Teil der Hemmungen gegen ihre Lehre beruht auf der unrevolutionären und allzu gemütlichen Haltung ihrer Schüler, die immer schon die Weisheit der dritten Lebenshälfte vorwegnehmen wollen, bevor sie die Kämpfe der ersten hinter sich gebracht haben. Und weiter unten schreibt Neumann: Meiner Erfahrung nach ist dieses Annehmen des Vierten, gemeint ist der Schatten, eine, wie die schöne deutsche Sprache sagt, teuflisch schwere Aufgabe. Und keineswegs etwas so Angenehmes und Leichtes wie etwa ein Kompromiss. Und weiter unten schreibt er dann: Was mich beängstigt, ist die fehlende Leidenschaft des Geistes, die zum Beispiel in der von Ihnen angedeuteten Reaktion auf meine Schrift liegt. Überall gegen Rückversicherungen gegen die Wahrheit zu suchen. Natürlich liegt mir nichts ferner, als Ihnen oder dem Institut schaden zu wollen. Und ich kann Ihnen jetzt schon versichern, dass sich eine Aufforderung des Instituts, mein Buch nicht dort erscheinen zu lassen, positiv beantworten würde. Ich möchte Ihnen aber gleichzeitig versichern, dass mein heißes Bemühen nach wie vor dahin gehen wird, mich des Hasses der Leisetreter würdig zu erweisen. Und zum Abschluss des Briefes schreibt Neumann: Indem ich hoffe, dass Sie mich da verstehen, wo ich möglicherweise sogar über das Ziel hinausschieße, wie es nun einmal meine Art ist, bin ich immer Ihr dankbarer Erich Neumann. Soweit ein kurzer Einblick in diese kontroverse Vorgeschichte dieses Buches, die auch schon einiges über den Umgang mit dem Schatten aussagt. Eine ausführliche Darstellung dieses vielschichtigen Konfliktes um die neue Ethik in Zürich finden wir in der Einleitung zum neu erschienenen Briefwechsel von Professor Liebscher, der ausführlich über dieses Thema noch schreibt. Ich möchte jetzt aber zum eigentlichen Inhalt des Werkes Tiefenpsychologie und Neue Ethik übergehen. In diesem engagierten Werk gibt uns Erich Neumann eine grundlegende Wegweisung, wo es um die Annahme des eigenen Schattens, des eigenen Bösen geht. Und um eine innere Friedensarbeit durch die Wandlung der eigenen Persönlichkeit. Die vier Kapitel dieses Buches lauten: Die alte Ethik, Stufen ethischer Entwicklung, die neue Ethik und Ziele und Werte der neuen Ethik. In dieser Reihenfolge werde ich auf die einzelnen Themen im Folgenden eingehen. In seiner Einleitung zum Buch über den Wertezerfall in der Moderne und das Problem des Bösen sieht Erich Neumann die beiden Weltkriege des letzten Jahrhunderts als Folge der Unfähigkeit, mit der psychischen Natur des Menschen in rechter Weise umzugehen. Es kam zu einem kollektiven Ausbruch des Bösen, der durch die alte jüdisch-christliche Ethik nicht zu bewältigen war. Dies führte zu einem weiteren Wertezerfall, aber auch zur Frage nach Ansätzen einer neuen Ethik. Die Grundelemente einer neuen Ethik lassen sich, so Neumann, am besten von der tiefen psychologischen Entwicklung des Einzelnen ableiten. In dieser Entwicklung manifestiert sich auch das Böse. Das Individuum, das durch das Böse dem Untergang nahe kommt, ist gezwungen, neue Wege, neue Lebensformen, neue Werte und Leitsymbole zu finden. Darin zeigt sich eine individuelle Spiegelung der Kollektivsituation. Der Einzelne ist dabei Organ des Kollektivs. Im kollektiven Unbewussten jedes einzelnen Menschen ist das Kollektiv anwesend. Ja, darin ist seine Zukunft schon angelegt. Sensible Menschen erspüren früher als andere diese ethischen Konflikte und Fragen. Sie sind ihnen früher und stärker ausgesetzt und können somit die Zukunftsprobleme der Menschheit schon im Voraus bearbeiten. Ich beginne mit dem ersten Kapitel, die alte Ethik. Um die Bedeutung der neuen Ethik besser verstehen zu können, müssen wir zuerst die Mechanismen der alten Ethik durchschauen. Die alte Ethik ist von Idealbildern, Vollkommenheitsstufen, Gesetzen und Geboten bestimmt, und ihre Vorbilder sind das Heilige, das Edle und das Gute. Wir können diese jedoch nur verwirklichen, wenn wir das Negative verneinen. Die Methode der Durchsetzung der alten Ethik ist einmal die Unterdrückung und zum anderen die Verdrängung. Die Unterdrückung ist eine bewusste Ausschaltung jener Persönlichkeitsanteile, die den geltenden ethischen Werten widersprechen. Dabei bleiben diese Anteile, auch wenn sie oft mit Leid und Opfer verbunden sind, zumindest noch ans Bewusstsein angeschlossen. Im Unterschied dazu umfasst die Verdrängung komplett ausgeschlossene Inhalte, die die Beziehung zum Bewusstsein verloren haben. Sie führen im Unbewussten ein Eigenleben und wirken sich sowohl für das Individuum als auch für das Kollektiv verhängnisvoll aus, da sie das Bewusstsein subversiv unterwandern und zerstören können. Die Durchsetzung der alten Ethik beim Einzelnen geschieht durch die Instanz des Gewissens, das im Gegensatz steht zur inneren Stimme, die einen individuellen Ausdruck des Seelischen darstellt. Schon Sigmund Freud hat das Gewissen in seinem Ursprung als soziale Angst beschrieben. Wir finden das in seinem Band Zeitgemäßes über Krieg und Tod, Studienausgabe Band 9. Und Neumann weiter: Ein gutes Gewissen haben heißt, in Übereinstimmung sein mit dem Wertekanon der Gemeinschaft, der das Kultur-Über-Ich bestimmt. Ein schlechtes Gewissen dagegen entspricht der Nicht-Übereinstimmung mit dem Kollektiv. Das Gewissen ist somit der Repräsentant der Kollektivnorm. Da Kollektivwerte jedoch absolut sind und nicht auf ein einzelnes Individuum bezogen, ist es unmöglich, mit ihnen ganz in Übereinstimmung zu kommen. Der Versuch, sich trotzdem anzupassen, führt zur Bildung der beiden psychischen Systeme, die die analytische Psychologie Persona und Schatten nennt. Die Persona, im griechischen Theater die Maske, durch die hindurch der Schauspieler seine Stimme ertönen lässt, lateinisch personare, hindurchtönen, ist die Anpassungsmaske des Einzelnen gegenüber dem Kollektiv. In dieser durch das Gewissen bewirkten Scheinpersönlichkeit kommt der Versuch nach Übereinstimmung mit den Kollektivwerten zum Ausdruck. Die Einseitigkeit der Persona bringt im Unbewussten kompensatorisch den Schatten hervor, den sie hinter ihrer Maske verstecken will. Der Schatten ist der Gegenspieler der Persona. Er umfasst die dunklen und primitiven, die negativen und unvollkommenen, die vergänglich bedingten und ungeliebten Seiten unserer Persönlichkeit. All das, was wir von uns nicht zeigen wollen. Die Verdrängung des Schattens führt zwar zu einem scheinbar guten Gewissen, jedoch gleichzeitig zur Ich-Inflation, zur Hybris, zur Aufblähung des Ichs mit überpersönlichen Werten, die das Ich gefährden, weil es ihrer überlegenen Kraft meist nicht gewachsen ist. Die alte Ethik ist dualistisch. Sie spaltet die äußere wie die innere Wirklichkeit und damit Mensch, Welt und letztlich Gott in duale Gegensätze auf, in Licht und Finsternis, in rein und unrein, in gut und böse, ja letztlich in Gott und Teufel. Das Ich, das sich mit der Lichtseite zu identifizieren hat, wird dadurch in den Kampf für das nur Gute, nur Reine, nur Lichte getrieben. Doch dieser Kampf ist aussichtslos. Denn das scheinbar besiegte Böse steht immer wieder von Neuem auf. Denken wir nur an das griechische Wesen der Hydra, die neunköpfige Wasserschlange. Wenn der Held einen Kopf abschlägt, wachsen weitere in doppelter Weise nach. Das Dunkel kann nicht durch das Licht besiegt werden und das Licht auch niemals durch das Dunkel, denn beide sind nur die zwei Seiten der letztlich einen Wirklichkeit. Die Verdrängung der Dunkelseite ist umso radikaler, je dogmatischer die Ethik der Gruppe ist und je stärker das Gewissen des Einzelnen. Die Stärke des Gewissens zeigt sich in einem oft unbewussten Schuldgefühl. Dies wird vom Schatten ausgelöst. Anstatt jedoch den Schatten anzunehmen, projizieren wir ihn nach außen. Wir suchen einen Sündenbock, der nun zum stellvertretenden Opfer wird, auf das wir die Kollektivschuld übertragen. Zum Opfer werden vorzugsweise die Fremden und die Minderheiten gemacht. In Minderheitenproblemen kommt die Spaltung der Kollektivpsyche zum Ausdruck. In der Schattenprojektion wird der eigene innere Feind und Gegner hinausgeworfen. Im Gegensatz dazu stehen die Worte der Bergpredigt: Liebet eure Feinde, die zur Liebe auch der inneren Feinde und der eigenen inneren Schattenanteile auffordert. Der kollektive Sündenbockmechanismus besteht so lange, wie das unbewusste Schuldgefühl vorhanden ist. Ich möchte hier einige praktische politische Beispiele, insbesondere anhand der letzten drei Präsidenten der USA, anführen. Wunderbare Studienobjekte, was die alte und die neue Ethik anbelangt. in dem damals George W. Bush vor den Kriegen gegen Afghanistan und den Irak von der Achse des Bösen und deren Bekämpfung sprach, statt den eigenen Schatten und die eigene Schuld einzugestehen, blieb er Gefangener der alten Ethik und der Sündenbockpsychologie. Die Chance der Menschheit, zu einem neuen ethischen Niveau zu gelangen, wurde damit zunichte gemacht. Eine solche innere Spaltung führt zu einem unbewussten Minderwertigkeitsgefühl, das oft durch vermehrte Selbstbestätigung und verstärkte Verdrängung kompensiert wird. Im Falle der USA zeigte sich diese Überkompensation nicht zuletzt darin, dass während der Amtszeit von George W. Bush das Militärbudget auf 40% der weltweiten Rüstungsausgaben angestiegen ist. Die eigene verdrängte Aggressionstendenz äußerte sich in der übertriebenen Angst vor Verfolgung durch die anderen. In den USA in einer fast paranoiden Terrorangst seit dem 11. September 2001. Während noch George W. Bush in die alte Projektions- und Spaltungsethik regredierte, zeigten sich bei Barack Obama Ansätze einer neuen Ethik, indem er zum Beispiel in einem Interview vom 5.01.2010 zu einer Sicherheitslücke bei einem versuchten Terroranschlag sagt: Wir suchen keinen Sündenbock, sondern eine Lösung des Problems. Das hört sich schon ganz anders an. Nun ist aber seit 2017 mit Donald Trump wieder ein klassischer Vertreter der alten Ethik Präsident der USA geworden. Mit den Attributen Ausgrenzung und Mauerbau, Sündenbockpsychologie, ja Xenophobie, insbesondere Islamophobie, massive weitere Erhöhungen der Rüstungsausgaben, insbesondere des Atomwaffenarsenals, sowie Leugnung von offensichtlichen Fakten, wie zum Beispiel dem Klimawandel. Experten sprechen heute schon vom Beginn eines postfaktischen Zeitalters, in dem wir leben, wo nicht mehr die Fakten zählen, sondern nur noch die Macht regiert. Des Weiteren finden wir auch in den USA die Ausgrenzung von freiem Journalismus, vermehrten Protektionismus, Nationalismus und Sexismus sowie öffentliche Abwertung und Anprangerung von Kritikern, meist via Twitter. Jedoch nicht nur in den USA, sondern auch in Russland, in der Türkei sowie hier in Europa erleben wir eine massive Expansion rechtspopulistischer Parteien und Anführer und damit weltweit die Gefahr einer Massenregression in die destruktiven Seiten der alten Spaltungsethik. Das berührt mich gerade heute am 20. April. Das ist ja auch, der auch gerade der Geburtstag von Adolf Hitler ist. Kommen wir zum zweiten Kapitel, Stufen ethischer Entwicklung. Um die Krise und die Problematik der alten Ethik noch besser verstehen zu können, müssen wir den Zusammenhang zwischen der ethischen Entwicklung und der Bewusstseinsentwicklung begreifen. Eine ausführliche Darstellung der archetypischen und mythologischen Stadien der Bewusstseinsentwicklung finden wir in Erich Neumanns Hauptwerk Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, auf das wir uns ab heute Nachmittag ausführlich einlassen werden. Die Bewusstseinsentwicklung beginnt mit dem Stadium der Ursprungseinheit, worin das keimhafte Ich noch unselbstständig ist, sowie abhängig von der Gruppe, von der Welt und vom kollektiven Unbewussten. Dies entspricht dem Symbol des Ouroboros, der zu einem Kreis geschlossenen Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt, sowie dem Symbol und dem Zustand der sogenannten Participation Mystique, ein Begriff, der von Levi Brühl stammt, dieser unbewussten Identitätserfahrung. In dieser Frühphase der Bewusstseinsentwicklung sind die Individuen noch mit der Gruppe identisch. Jedes Individuum repräsentiert in sich die ganze Gruppe. Daraus erklärt sich zum Beispiel das Phänomen der Blutrache, aber auch das Übergehen von Lohn und Strafe auf nachkommende Generationen. In der weiteren ethischen Entwicklung kommt es zum Auftauchen des großen Einzelnen, wie ihn Erich Neumann nennt, der zur sogenannten Mana-Persönlichkeit wird. Zum Selbst, zur zentralen, leitenden Gestalt, zum Anführer der Gruppe. Dieser gibt dem Kollektiv seine Werte vor, die dann zur Grundlage der Kollektivethik werden. Die Kollektivethik bewirkt eine Fixierung auf das Bewusstsein und eine Abgrenzung gegenüber dem Unbewussten. Gleichzeitig droht eine Spaltung in eine ethische Elite, die den ethischen Forderungen gerecht werden kann, und in ein überfordertes Kollektiv. Dieses wiederum versucht, zuerst durch die ethische Scheinlösung der Persona, der Anpassungsmaske, das geforderte ethische Niveau zu erfüllen, regrediert dann aber zur Masse, die sich weder dem Einzelnen noch der Gruppe gegenüber verantwortlich fühlt. Die Weiterentwicklung der alten Kollektivethik geschieht über die fortschreitende Individualisierung und reicht heute bis hin zu einer Individuationsethik, der neuen Ethik. In der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins von Erich Neumann entspricht dies dem Übergang des kollektiven Bewusstseins vom Stadium des Heldenmythos, das die Sündenbock-Psychologie enthält, in das des Wandlungsmythos, der die Feindesliebe integriert. Kommen wir zum dritten Kapitel, die neue Ethik. Erich Neumann geht in seiner Betrachtung von der Jungschen Tiefenpsychologie aus und leitet die neue Ethik vom Individuationsprozess des einzelnen Menschen ab. Dabei kommt es zu einer notwendigen Erschütterung des Ich-Bewusstseins und dessen Werten durch die Konfrontation mit der Ganzheit der Persönlichkeit und mit dem Unbewussten, das heißt auch mit seinem Schatten. Die moralische Umorientierung vollzieht sich durch die Integration des Schattens, unserer dunklen Seite, und durch die Verarbeitung der Persona, unserer Anpassungsmaske. Dem Untergang des alten, idealisierten Ich-Bildes im einzelnen Menschen, entspricht die kollektive Situation, die durch den Einbruch der Dunkelseite in das abendländische Bewusstsein im Laufe der letzten 200 Jahre auf vielen Gebieten zum Ausdruck gekommen ist. Begriffe wie Säkularisierung, Materialismus und Relativismus verdeutlichen diese Schwerpunktverschiebung nach unten. Die Erschütterung der kollektiven Wertewelt führt zu drei Fluchtreaktionen. Zum ersten in die Deflation ins nur Materielle mit ihrer negativ-nihilistischen Seite. Zum zweiten in die Inflation ins nur Geistige mit ihrer individualistischen Ich-Überbewertung. Und drittens zur Bemühung, neutral und wertfrei zu bleiben, in einer Art Vogelstrauß-Politik dem Bösen gegenüber. Alle drei Reaktionen verleugnen das Gegensatzprinzip, das dem moralischen Problem zugrunde liegt, und verabsolutieren einen der beiden Pole. In der neuen Ethik, dieser ganzheitlichen Ethik, wird statt eines Teiles die gesamte Persönlichkeit als Grundlage des ethischen Verhaltens mit einbezogen. Dabei wird die Auswirkung der individuellen Bewusstseinshaltung sowohl auf das Kollektiv außen als auch auf das unbewusste Innen mit berücksichtigt. Denn das Kollektiv außen spiegelt sich im kollektiven Unbewussten im Innen. Mein persönlicher Schatten ist die individuelle Form der dunklen Seite der Menschheit. Indem ich ihn annehme, nehme ich auch diesen ganzen Teil der Menschheit an. Dieser Prozess lässt mich unsere menschheitliche Zusammengehörigkeit erkennen und zu meiner kollektiven Mitverantwortung gelangen. Damit enden die Schattenprojektion, der Sündenbockmechanismus und der ethisch getarnte Ausrottungskampf gegen das Böse. Stattdessen kommen wir durch das Annehmen des eigenen Bösen zu einer viel stabileren ethischen Haltung, sowohl individuell als auch kollektiv. Kommen wir nun zum vierten und letzten Kapitel des Buches mit dem Titel Ziele und Werte der neuen Ethik. Die Hauptaufgabe der neuen Ethik besteht in der Integration gegensätzlicher Persönlichkeitsanteile in eine einheitliche menschliche Struktur. Grundlage dafür ist die sogenannte Zentroversion, wie es Neumann in einem Begriff fasst. Das heißt, die Ganzheitstendenz der Psyche, in der sich ihre Selbstheilungskraft offenbart. Neumann erkennt eine Uneinheitlichkeit des modernen Menschen, die sich häufig darin äußert, dass er zum Beispiel als technischer Mensch in der Gegenwart lebt, als philosophischer in der Aufklärung, als religiöser noch im Mittelalter und als kriegerischer im Altertum, ohne sich dessen bewusst zu sein, wie und wo diese Teilhaltungen einander widersprechen. Wie in einem psychischen Völkerbund wollen auch in uns oppositionelle Gruppen miteinander leben, primitive und differenzierte, vormenschliche und moderne, atheistische und religiöse, triebhafte und geistige, sowie destruktive und konstruktive Elemente. Die Ganzheit der Persönlichkeit bildet auch die beste Grundlage für schöpferische Prozesse. Sie stellt die Voraussetzung dar, um jenes Böse, das der Einzelne und dem Einzelnen zukommt und entspricht, in freier Verantwortung zu leben. Schon der Weg des Erwachsen- und Selbstständigwerdens verlangt von uns, Böses zu tun und zu verarbeiten. Entsprechend dazu sind die mythologischen Stadien der Ursprungsgeschichte des Bewusstseins mit den Themen der Weltelterntrennung und der symbolischen Mutter- und Vatertötung. Dazu passt auch das Wort Jesu aus Matthäus 10, 34. Denkt nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Er wendet sich hier gegen einen Entwicklung verhindernden Frieden. An dieser Stelle darf ich meinen Beitrag vom Faulen zum wahren Frieden aus meinem Buch Wandlung zum inneren Himmel zitieren. Dieses Wort Jesu ist eine klare Absage an einen Frieden, der der Konflikthaftigkeit unseres menschlichen Daseins aus dem Wege gehen möchte. Es will uns wachrütteln aus unserer Absicherung gegen jegliche Veränderung, aus unserer lebensverachtenden Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit, aus unserer Scheuklappeneinstellung, die nur ihren Frieden haben und in Ruhe gelassen werden will. Wie sehr neigen wir dazu, jede Störung unseres lieben Friedens möglichst schnell aus der Welt schaffen zu wollen. Wie wenig ist uns bewusst, dass wir dadurch nur wegdrängen, aber nicht wirklich lösen, aussöhnen, befrieden. Solange wir uns nur nach einem Frieden sehnen, der als Gegenpol zum Krieg, zum Konflikt, zur Auseinandersetzung steht, solange sehnen wir uns nach etwas Unmöglichem, da alle Gegensätze einander bedingen und sich daher abwechseln müssen, wenn das Leben nicht zum Stillstand kommen soll. Oder kommt darin sogar eine verdeckte Todessehnsucht zum Ausdruck, die insgeheim diejenigen beneidet, die schon in Frieden ruhen? Soweit mein Zitat aus meinem Buch. Erich Neumann gibt uns nun für den Umgang mit dem Bösen auf der Basis der neuen Ethik folgende Orientierung. Zitat: Die Anerkennung des eigenen Bösen ist gut. Zu gut sein, das heißt, die Grenzen des an Gutem wirklich Vorhandenen und Möglichen überspringen zu wollen, ist böse. Das Böse, das jemand mit Bewusstsein, das heißt, immer auch im Wissen um die Verantwortung tut und dem er sich nicht entzieht, ist gut. Die Verdrängung des Bösen, die immer von einer inflationistischen Selbstüberbewertung begleitet ist, ist böse, auch wenn sie von einer sogenannten guten Gesinnung oder einem guten Willen ausgeht. Zitat Ende. Im Gegensatz zum bewussten Tun des Bösen steht die Sublimierung im Freudschen Sinne, bei der wir die negative Seite der alten Ethik erleben, die durch die Verdrängung der nicht sublimierbaren, unbewussten Inhalte entsteht. Erich Neumann erinnert uns hier an die sublimierenden Heiligen, unter Anführungszeichen, die mit Sexualfantasien ringen, die der Teufel als Versuchung zu schicken scheint. Stattdessen hat die Schattenprojektion von solchen Heiligen bis zu den Kreuzzügen und zur Inquisition geführt. Die Unmöglichkeit, die absolute Forderung der alten Ethik zu erfüllen, hatte die Lehre der Erbsünde zur Folge, die das Leben, die Erde und den Menschen als Träger des Bösen und als gefallen erklärt. Dies führte zur Flucht von der unteren Seite der Welt hin zum Himmel als Symbol des nur Guten. Die Ursache dafür liegt in einer gnostischen Fehlinterpretation des Mythos vom Sündenfall als einen Sturz von einem scheinbar guten Himmel auf die böse, gefallene Erde. Tatsächlich handelt es sich um einen wertfreien Übergang von der Erfahrung der Einheit von Himmel und Erde in die der Zweiheit. Erich Neumann hat diese unheilvolle Entwicklung in seinem Eranos-Vortrag Die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit ausführlich dargestellt. Ich habe dazu auch einen Seminarbeitrag in meinem Buch verfasst. Die neue Ethik vollzieht sich im Annehmen des Negativen, was dem Menschen die Bejahung seiner selbst sowie der Erde und des Lebens in dieser Welt ermöglicht. Dieser Weg geht und steht unter dem Symbol des Abstiegs. Das Symbol des Abstiegs, das in den Mythen der Nachtmeerfahrt und der Unterweltfahrt zum Ausdruck kommt. Mir kommt hier in den Sinn, was Karl-Fried Graf Dürkheim über seine Begegnung mit einem orthodoxen Eremiten erzählte, der eine wunderbare Osterikone vom Kasamstagsgeschehen gemalt hat, von Christus, der in die Hölle hinabsteigt und dort den Adam umarmt. Auf die Frage, was diese Ikone für ihn bedeute, antwortete der Mönch, Zitat: Wenn der Mensch sich selbst in seiner inneren Hölle wahrnimmt, das heißt den Teufel in sich, das Böse, das Dunkle, das Gemeinste, wenn er es, statt es von sich zu stoßen, annimmt und in Liebe umarmt, dann kann das Göttliche hindurchbrechen. Und das bedeutet für mich Auferstehung. Zitat Ende. Im Eranos-Vortrag Die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit sagt Erich Neumann Folgendes: Dabei wird eine seltsame Umwertung allmählich immer deutlicher, nach der nicht die Besiegung des Bösen, sondern seine Erlösung, nicht der patriarchale Sieg, sondern eine Wandlung des Unteren das eigentliche Ziel zu sein scheint. Diese Erlösung und Wandlung des Bösen geht nun nicht mehr vom Ich aus, sondern vom Selbst, vom Zentrum und der Ganzheit unserer Persönlichkeit, das in sich schon alle Gegensätze umfasst. Als Körper selbst ist auch die Ganzheit des Leibes in diesen Prozess mit hineingenommen. Durkheim spricht von einem Übergang, von einem gegenständlichen Körperbewusstsein, einem Körper, den ich habe, hin zu einem inständlichen Leib-Spürbewusstsein, zu einem Leib, der ich bin. Also ein Individuationsprozess vom Körper, den ich habe, zum Leib, der ich bin. Indem nun das Selbst mit seiner inneren Stimme an die Stelle des Über-Ichs und des Gewissens tritt, kommt der Mensch zu seiner ethischen Autonomie und Selbstbestimmung. Gleichzeitig wird die kollektive Bedeutung der neuen Individuationsethik in der gefestigten seelischen Struktur dieses Menschen sichtbar. Er lässt sich weder vom kollektiven Unbewussten im Innen noch von Massenphänomenen im Außen hinreißen. Er hat nämlich schon die Höhen, die Tiefen und die Untiefen des Menschlichen in der eigenen Seele erfahren. Der Sufi-Mystiker Hazrat Inayat Khan sagt dazu, Zitat: Ich habe Gut und Böse gekannt, Sünde und Tugend, Recht und Unrecht. Ich habe gerichtet und bin gerichtet worden. Ich bin durch Geburt und Tod gegangen, Freude und Leid, Himmel und Hölle. Und am Ende erkannte ich, dass ich in allem bin und alles in mir ist. Zitat Ende. Da der Schatten des einzelnen Menschen immer auch mit dem Kollektivschatten der Gruppe in Verbindung steht, wird mit der Schattenintegration des Einzelnen immer auch ein Stück des kollektiven Bösen miterlöst. Damit sind wir im Gegensatz zur Sündenbock-Psychologie zu dem Phänomen des stellvertretenden Leidens und der Erlösung gekommen und somit tief in den religiösen Bereich eingetreten, der unmittelbar mit der Ethik verbunden ist. Wie der Mensch im Annehmen des Dunkels menschlicher wird, so begegnet ihm nun auch das Göttliche in menschlicher Gestalt. Das heißt nicht absolut oder abstrakt, sondern in der menschlichen Dimension der inneren Stimme. Mit dem neuen Menschenbild taucht nun ein neues, gewandeltes Gottesbild auf. Es stellt sich hier die Frage nach dem Bösen an sich. Das heißt auch nach dem Bösen in Gott. Wir kommen hier zur ursprünglichen Sicht des Judentums, in der Gott Licht und Dunkel, Gut und Böse geschaffen hat und in dem Gott und Satan miteinander verbundene Aspekte der transzendenten Wirklichkeit sind. In der jüdischen Mystik heißt es, das Gute und das Böse sind wie die rechte und die linke Hand Gottes. Mit der Einsicht in die Gegensätzlichkeit des Menschen, der Welt und der Transzendenz kommt es nun zur Ablöse der alten Ethik und ihrem Vollkommenheitsprinzip. An ihre Stelle tritt nun die neue Ethik, die sich im Annehmen der Unvollkommenheit an der Ganzheit und Vollständigkeit orientiert. Also Ganzheit statt Ausschließlichkeit, Vollständigkeit statt Vollkommenheit. Ich schließe hier meinen Vortrag mit der visionären Zukunftsperspektive, die uns Erich Neumann am Ende seines Buches Tiefenpsychologie und neue Ethik mitgibt. Die wachsende Einsicht in die allgemeine menschliche Begrenztheit muss und wird in den nächsten Jahrhunderten zu einem steigenden Solidaritätsgefühl führen und zur Erkenntnis der bei aller Verschiedenheit einheitlichen menschlichen Struktur. Die Verwurzelung aller Religion und Philosophie im kollektiven Unbewussten der Menschheit beginnt sichtbar zu werden. Es wird deutlich, dass die Spezies Mensch in ihrer geistigen Struktur eine unteilbare Einheit darstellt. Die Menschheit nimmt langsam, aber fortschreitend die seelischen Projektionen zurück, mit denen sie in Hierarchien von Göttern und Geistern, Himmeln und Höllen die Lehre der Welt ausgestattet hatte, und erfährt staunend die schöpferische Fülle des eigenen seelischen Urgrundes. Aus der Mitte dieses menschheitlichen Kreises aber, der sich aus dem Zusammenschluss aller Menschheitsteile und Völker, Erdteile und Kulturen zu bilden beginnt, tritt dieselbe schöpferische Gottheit ungestaltet und vielgestaltig nach innen, die vorher außen die Himmel und Sphären der menschlichen Welt erfüllte. Soweit dieses doch hoffnungsvolle Abschlusszitat aus dem Werk Tiefenpsychologie und neue Ethik. Danke für die große Aufmerksamkeit.